Ja, nochmal guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hätte noch eine Stunde weiter singen können. Ist das nicht schön? Wir haben was zu singen, ne? Wir haben was zu singen. Und das ist einfach unglaublich, dass wir singen dürfen. Dass uns Gott das geschenkt hat und so voller Hoffnung. Ja, nicht jammern und trauern, sondern so voller Hoffnung. Das ist großartig. Ich habe euch heute einen Bibelvers mitgebracht. Worte des Friedens und der Wahrheit. Also, das würde mich wundern, wenn ihr mal wisst, wo das steht. Das steht im Buche Esther. Und ich möchte einfach über diesen Vers und mit diesem Vers aus dem Buche Esther heute etwas mitgeben. Worte des Friedens und der Wahrheit. Ich lese das mal im Zusammenhang. Aus dem Buche Esther, Kapitel 9, der Vers 30. Oder ich lese 29. Und die Königin Esther, des Tochters Achibals und Mordecai, der Jude, schrieben mit allem Nachdruck um diesen zweiten Brief über die Purim festzusetzen. Und er sandte Briefe an alle Juden in die 120 Landschaften des Königs Ahasverus, Worte des Friedens und der Wahrheit. Wünschen wir nicht, dass so Briefe verschickt werden? Worte des Friedens und der Wahrheit? Ich finde die Kombination so stark. Ohne Wahrheit kein Friede. Nirgendwo und noch nie. Worte des Friedens und der Wahrheit. Es gab eine Zeit in diesem Riesenreich des Ahasverus, wo diese Briefe in 100, was haben wir gelesen, 20 Landschaften verschickt wurden. Das war die damals bekannte und mögliche Welt. Dort, wo Zivilisation war. Ja, danke für deine Aufmachung, Wilfried. Macht hoch die Tür macht weit. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um die Ehre des Königs. Gestern Abend wurde ich erinnert wir waren in einem Konzert von dem Danny Platt, der war bei uns zu Gast. Und er hat die Geschichte erzählt, wo Jesus nach Jerusalem einzieht und die Pharisäer sagten, jetzt sag dir mal, die sollen die Klappe halten. Die geben dir die Ehre, hörst du das nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind wir denn? Und was sagt Jesus? Leute, wenn die ruhig wären, würden die Steine rufen. Also, alles dient dem Schöpfer. Alles dient dem Schöpfer, alles richtet sich zu dem Schöpfer, von ihm und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Jesus ist der König. Amen. Das ist großartig. Ich habe mich gefragt, gibt es eine Weihnachtsgeschichte im Alten Testament? Und ich bin alles so durchgegangen und ich habe gedacht, ja, Buch Esther ist eine Weihnachtsgeschichte. Das möchte ich mit euch gerne teilen heute. Und zwar, was sind die Eckpunkte dieser Weihnachtsgeschichte im Alten Testament? Und zwar steht im Mittelpunkt ein Stern. Esther heißt nun mal Stern. Die Hauptfigur ist eine Frau, die bereit ist, treu zu dienen und auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Im Hintergrund der Geschichte spielt Hass, Neid und Eifersucht und Ehrsucht eine so große Rolle, dass es letztendlich dazu führte, dass ein Komplott gegen alle Juden angezettelt wurde. Ist auch ein Modul der Weihnachtsgeschichte. Ja? König Herodes hatte Angst, oh, wenn ich hier nicht mehr die Nummer eins bin, dann lasse ich mal lieber alle, die jünger sind wie 2 Jahre, umbringen. Unglaublich, das gehört auch zur Weihnachtsgeschichte. Dieses Drama in Bethlehem. Gleichzeitig nimmt die Geschichte eine unvorhersehbare Wendung und endet mit einem Superfest. Mit einem großen Fest, wo steht, und sie beschenkten sich einander, sie brachten einander Geschenke. Also, wenn das keine Weihnachtsgeschichte ist, im Buche Esther. Und ich möchte, dass wir uns einmal darauf einlassen und mal hinschauen, was uns diese Geschichte zu sagen hat und wie wir diese Geschichte mitnehmen können in die Weihnachtszeit. Und an uns selber zu reflektieren, wer sind wir eigentlich in dieser dunklen Jahreszeit? Es ist ja Stunden dunkel zurzeit. Ich mag das ja so. Ne, die dunkle Zeit, ich mag das, irgendwie mag ich das. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich vom Bau komme und in dieser Zeit alle so ein bisschen andere Stimmung hatten auf den Baustellen. Es war nicht mehr so ganz stressig. Es wurde so gesagt, ja, komm, das schaffen wir eh nicht mehr. Lass mal Glühwein machen. Es war immer eine schöne Zeit. Man hat mein Leben geprägt und auch zu Hause war es eine schöne Zeit. Es gab Schlachtefeste im Dorf. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Ne, im Dezember wurde die Schweine geschlachtet. Da gab es überall schönes Zusammensein und Festfeier. Es waren Lichter, wurden Lichter angezündet. Es wurde Lagerfeuer gemacht. Eine schöne Zeit. Und wie können wir in diese Zeit hineingehen und uns aus dieser Geschichte heraus ein paar Dinge nehmen, die uns vielleicht begleiten? Ja, Gott hat einen wundersamen Plan. Und er verwirklicht sich jetzt in dieser Welt, trotz allem Negativen. Er verwirklicht sich. Gott kommt weiter mit dieser Welt. Es gibt ein herrliches Ende. Nach vorne wird es hell, ihr lieben Leute. Es wird hell nach vorne, nicht dunkel. Und das muss uns, das sind wir die Botschaftsträger für diese Botschaft, dass es nach vorne hell wird. Ja, Esther ist ein persischer Name. Er wurde ihr wohl damals schon gegeben, weil sie aus Jerusalem entführt wurde und dort in Babylon, im persischen Reich leben musste und dort aufwuchs. Im Buche Esther finden wir nicht den Namen Gottes. Das ist eines der Bibelbücher, wo wir den Namen Gottes nicht finden, den Namen Jahwe nicht finden, Elohim nicht finden. Es ist nichts Frommes in dem Buch. Und trotzdem guckt uns Gottes Leitung und Führung und Gottes Geist guckt uns in jedem Vers an. Weil es irgendwie doch eine geführte Geschichte ist, eine unglaublich geführte Geschichte. Und man erkennt deutlich, wenn wir auch nicht an den Zufall glauben, dann wissen wir, Gott steckt dahinter. Wenn wir etwas als zufällig deklarieren, steckt Gott dahinter, weil er größer ist wie der Zufall und die Geschicke der Zeit in seiner Hand hält. Der jüdische Name von Esther, Hadassah, bedeutet Myrrhe. Stern und Myrrhe. Das ist auch, was unser Leben ausmacht. Es ist manchmal bitter, von Bitterkeit geprägt, aber trotzdem haben wir die Aufgabe, Leuchtsterne zu sein in dieser dunklen Nacht. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die Frauennamen tragen und Gott hat das gefallen, uns wieder so etwas mitzugeben von seiner humorigen Art. Und zwar in der ersten Geschichte ist eine Heidin, die heiratet einen reichen Königsnachkommen, den Boas. Und in der zweiten Geschichte, dort ist eine Jüdin, die heiratet einen Heidenkönig. Finde ich schon wieder so witzig, wie die Bibel sagt, ist egal, Gott sagt, ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen, in welchem Umstand, Zustand, Lebensverhältnis du steckst, ich kann damit umgehen. So rum und so rum. Es passt bei mir. Ich kriege das beieinander. Ich stecke dahinter. Ich mache eine Geschichte aus deinem Leben. Und wir wissen ja, wenn in der Bibel Frauen auftauchen, und oft tauchen Frauen auf, wenn es ganz dunkel und nicht mehr weiterging, nimmt Gott eine Frau und sagt, so, mit dir mache ich jetzt Geschichte, dann wird es oft dramatisch. Und ich mag das so. Ob das eine Hanna ist, ob das eine Anna ist, ob das eine Maria ist, ob das eine Esther ist, ob das eine Deborah ist. Wenn Gott die Frau nimmt, dann baut er sein Reich, dann kommt er weiter. Und es passt zu dem Prinzip Gottes. Er sagt zu Paulus, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und damit haben wir noch mehr Grund zu leuchten. Auch wenn wir uns klein und unbedeutend fühlen, wir haben mehr Grund zu leuchten. Gott macht das. Ja, es war eine Zeit, 483 vor Christi, da herrschte der Ahasverus, der Xerxes oder der Darius, die Herrscher des persischen und babylonischen Reiches über dieses gigantische Weltreich. Die Hauptstädte Schushan und Babylon, Perpolis im Südosten. Ich möchte damit die kurze Geschichte erzählen im Buch der Esther, einmal für uns reflektieren, was ist da eigentlich passiert und wie wird uns diese Geschichte vorgestellt. Das Buch fängt an mit einem gewaltigen Fest in der Burg Susan, wo der König Ahasverus alle eingeladen hatte, alle Großen. Von Indien bis Kusch wird gesagt, über 127 Provinzen waren in seine Regierungshoheit. Die Menschen hat er eingeladen und hat ein Fest mit ihnen gefeiert, 180 Tage lang. Das ist schon was, das ist schon ein halbes Jahr. Ein 180 Tage langes Fest und stellte dort seine Größe zur Schau. Und in dem Zuge des Festablaufes wünschte er sich, dass seine Frau Vasti, ja, wahrscheinlich hatten es auch alle genug getrunken, dann vor diesen Herren und Fürsten tanzt. Und die weigerte sich mit dem Ergebnis, dass man sagte und beschloss, die kann hier nicht mehr regieren. Das ist der Text, die ersten vier Verse aus dem Buch des Buches Esther, die uns diese herrliche Festzeit beschreiben und uns Einblick geben lassen in eine Welt, die untergegangen ist, aber die damals schon prächtig und voll modern war und wo es ja nicht fehlte und die Menschen ein Verständnis dafür hatten, was Größe, was Schau ist und was Macht ist und wem die Ehre gehört und wer sich wie engagieren musste. Das waren die gleichen Mechanismen wie heute. Alles wiederholt sich. Hier ist die Königin Vasti dargestellt in einem Gemälde. Sie sollte abgesetzt werden. Und der König wählt sich eine neue Frau aus. Es wurden viele Jungfrauen zur Burg gebracht und es war am Ende diese wunderschöne Königin Esther, die von einem Maler einmal so dargestellt wurde. Eine Kriegsbeute, die aber ihren Namen nicht bekannt gab. Sie wuchs bei Mordekai auf und Mordekai war ihr Cousin. Sie war die Tochter seines Onkels. Mordekai war ihr Cousin und sie wurde bei ihm groß. Und gleichzeitig war in diesem Hause des Königs ein Haman beschäftigt, der durch Intrigen und alle Unredlichkeiten es zu viel Macht gebracht hatte. Und der Mordekai wusste etwas davon und guckte nicht so richtig zum Boden, wenn er vorbeiging, sondern guckte ihm in die Augen. Warf sich nicht vor ihm auf die Knie und er fing an, ihn zu hassen. Und er wollte die Ehre und er bekam sie nicht von Mordekai. Und letztendlich führte das dazu, dass der Mordekai einen solch großen Hass in dem Haman bewirkte, dass er einen Komplott beschloss und dem König aus Phores vorstellte, wie es schön es doch wäre, wenn er die Juden alle umbringen ließ und das, was die Juden besaßen, alles in seine Schatzkammer bringen würde. Also, die machen wir weg, wir werden reicher, unsere Macht wird fester und ich bin in der Mitte des Ganzen. Der Mordekai erfuhr davon und berichtete es Esther. Und er sagt zu Esther, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben davon stehlen und alleine überbleiben. Denn wenn du in dieser Zeit schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort kommen. Das war der Glaube Mordekais. Der Mordekai sagte, das ist so, das sind die Gesetze. Gott führt sein Volk und hat sein Volk verheißen, bei ihm zu sein. Und überleg mal, sagt er zu ihm, Esther, vielleicht bist du genau deswegen in die Situation gebracht worden, um jetzt mutig zu sein. Und Esther ist mutig. Esther geht zu dem König und stellt sich ihm vor und sagt, was ihr Anliegen ist. Vers 14, denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Und so stellt sie sich vor den König und sagt ihm die ganze Wahrheit. Wo endet das alles? Das endet an der Stelle, dass der König aus Pharos und der Haman zweimal vom Esther eingeladen wird und am Ende offenbart Esther den bösen Plan Hamans. Hier ist die Situation, wo sie sagt, dieser böse Haman hat das alles angezettelt und wenn du mich nicht verlieren willst, dann musst du handeln. Das Ende war, dass Haman umgebracht wird und die Juden dieses große Purimfest feierten. Und sie ruhten am 15. Monat aus und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Kapitel 9, Vers 19. Darum feiern die Juden auf dem offenen Lande, die in den offenen Landstädten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar mit Freude und Festmahl als ein Festtag, an dem man sich gegenseitig Anteile zusendet. Und er sandte Briefe an alle Juden in die 127 Provinzen im König des Königs Ahasverus. Worte des Friedens und der Wahrheit. Ich kann nur jedem raten, nutzt den Dezember mal und lest dir diese 9 Kapitel einmal durch. Es ist unglaublich, wie viele Intrigen dort gesponnen werden, wie dort Gott hinter den Ereignissen steckt und Geschicke zusammenfügt und Haman in seinem Hass sich immer tiefer bohrt und Mordechai letztendlich den Ruhm bekommt, den Haman sich erwünscht hatte und Gerechtigkeit am Ende aufzieht und Gott die Ehre bekommt. Ja, das ist ganz kurz zusammengefasst, dieses Buch. Purimfest wird bis heute gefeiert in Jerusalem, kann man besuchen, jedes Jahr ein Highlight. Viele Menschen kommen dort zusammen und feiern dieses Purimfest. Das Buch Esther genießt aus diesem Grund nicht umsonst den Status, als Diamant der Weltliteratur gezählt zu werden. Und neben den historisch wirklichen Personen, die gelebt haben und ihren besonderen Charakter, liefert, glaube ich, die Geschichte auch für uns ein geistliches Profilbild und wo wir uns mal versuchen einordnen zu können. Ich glaube, dass die Charakterzüge im Buche Esther so stark sind und so markant sind, dass wir ganz viel von ihnen ganz praktisch lernen können und schauen, wo können wir das in unser heutiges Leben als Brautgemeinde Jesu einmal hineinnehmen. Ich mache das mal ganz kurz an ein paar Punkten fest. Das Buch beginnt mit einem herrlichen Fest des Gottes Schöpfung. Gott macht alles und lädt die Menschen zum Feiern ein, in sein Paradies. Aber sie verweigern ihm die Ehre. Gott hat sein Volk berufen und gesagt, komm, gib mir die Ehre, ich schicke euch in ein Land, was von Milch und Honig fließt. Er bereitet seinem Volk ein Fest, er bereitet ihm Frieden, das Volk verweigert ihm die Ehre. Das wiederholt sich im Prinzip, die Geschichte. Und Gott sagt, meine erste Frau habe ich verworfen und habe mir eine neue gesucht. Das ist die Brautgemeinde Jesu Christi. Die Brautgemeinde Jesu Christi, wir sind die Esther. Wir waren Gefangene ohne Rechte und kamen zu dieser Ehre, Königin zu sein. Im Königsthron, im Königssaal zu leben. Und der Mordechai ist im Grunde genommen nach der Heilige Geist. Der ist da. Der drängt sich nicht auf. Der gibt gute Ratschläge. Der ist da, wenn es schwierig wird. Und Esther kann sich an ihm orientieren. Er macht der Esther Mut. Und sie Esther hat Mut und setzt ihr Leben aufs Spiel, um eine unglaubliche Rettungsgeschichte zu installieren. Die Figuren sind damit recht klar definiert. Die Frage ist jetzt an uns. Gott hat uns in unseren Stellung gebracht, damit wir ihm die Ehre geben. Wie findet das statt in meinem Leben? Wie hat das in der vergangenen Woche stattgefunden? Wo habe ich Gott die Ehre gegeben? Die Welt ist nach wie vor so. Genau so ist die Welt. Johannes sagt uns das in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 16, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in der Welt. Wie grenzen wir uns ab davon? Wie geben wir, uns betrifft das alles, ja? Wir sind selbstsüchtig, unser alter Mensch. Wir prahlen gerne mit Macht und Besitz. Wir haben begehrliche Blicke. Wir sind neidisch. Das hängt uns alles irgendwo an. Wenn wir nicht nah beim Herrn sind, wie der Kolosserbrief sagt, oder Galaterbrief sagt, wenn ihr im Geiste wandelt, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht verbringen. Aber wie nah sind wir dran? Wie hast du in dieser Woche Gott die Ehre gegeben? Durch dein Leben, durch dein praktisches Leben, im Umgang mit allem, was dir anvertraut ist. diese Zeit damals ist durchaus vergleichbar mit heute. Es geht um die gleichen Dinge. Satan ist unterwegs als Haman, unterwegs in dieser Welt. Und interessant ist ja, dass diese Geschichte genau das deutlich macht, obwohl Esther auf dem Thron sitzt, obwohl Jesus seine Brautgemeinde hat, gibt es dann noch den Haman in einer parallelen Zeit, in einer parallelen Wirklichkeit. Haman ist unterwegs und guckt, wie er zu Ehre und Ruhm bekommt. Haman ist der Teufel. Haman möchte alle umbringen, die irgendwie auch nur in der Nähe Gottes sind. Er ist der Mörder und Ankläger der Brüder. Die Esther war, als es Zeit war, sich zu bekennen, bereit, ihr eigenes Leben hinzugeben. Sie wusste, wenn ich zum König gehe und er reicht mir nicht das goldene Zepter, dann werde ich umgebracht. Das war ein Sicherheitsbereich. Niemand durfte, der nicht eingeladen war, keinen Termin hatte, zum König kommen. Sie ging in diesen Bereich hinein. Sie wagt ihr Leben. Sie hat gesagt, okay, Mordecai, ich gehe und wenn ich umkomme, so komme ich um, sagt sie. So mutig war diese Frau. Und sie geht zu diesem mächtigen Herrscher und erreicht ihr das goldene Zepter. Und die Geschichte findet ihre Wendung. Der Jesus sagt in Johannes 17, in seiner letzten Stunde, bevor er das Mahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, so wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine Mission. Wir sind die Repräsentanten. Gott hat uns auf den Königsthron gesetzt. Er hat uns die Krone aufgesetzt. Er hat uns zu Himmelsbürger gemacht. Ein weißes Gewand umgelegt. Wir sind perfekt vor ihm. Und er sagt, jetzt geht dahin. Geht in die Welt. Ihr habt eine Botschaft. Es ist ein geistlicher Kampf. Der Epheserbrief sagt in Kapitel 6, Vers 12, wir kennen das, glaube ich, alle, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht um die Menschen an meiner Seite, vor denen ich Angst habe, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Dieser Kampf findet um uns herum und auch manchmal in uns statt. Wir können uns einbilden, ach, dass wir doch sicher sind und das Böse auf uns keinen Einfluss hat. Wir sind ja bei Gott, von Gott zur Seite genommen, wir sind ausgesondert aus der Welt. Das Böse hat auf uns keinen Einfluss. Ich glaube, dass das nicht so ist. In Judasbrief, Kapitel 1, Vers 3, sagt uns der Heilige Geist oder Gott, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Nicht Rückzug, Gardinen zu, Rollladen zu, sondern zu kämpfen. Galater 5, Vers 2, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit und Treue. Das sind unsere Module, die wir mitnehmen dürfen in diesen Kampf. Die Liebe, die Freude, die wir ausstrahlen, den Frieden, der eintritt, wenn wir den Raum betreten, wenn wir nach Hause kommen, wenn wir in die Gruppe kommen, der Friede, der dann eintritt. Die Langmut, die Geduld, die Freundlichkeit und Güte und Gott treu zu sein. Das sind Kampfmodule, das sind Dinge, die wir mitnehmen, die wir mittragen dürfen, die uns verkörpern, die unsere Ausstrahlung ausmachen. Einer von vielen, vielen Versen, wir können das voll sammeln, was hat Gott uns mitgegeben, um in diesem geistlichen Kampf stark zu sein? Esther setzt diese Worte des Friedens und der Wahrheit ein. Da, wo böse Worte regieren, bringen wir ein Wort des Friedens. Wo Lügen verbreitet werden, reden wir die Wahrheit. Das Arbeitsfeld ist groß. Wir erleben das aktuell in unserem Land, beeinflusst durch Medien und alles, was so tagtäglich auf uns einstürzt, an der Mainstream-Schulung, die wir jeden Tag erleben, psychologisch ausgeklügelte Nachrichten, die uns in die oder die Richtung bewegen und die voll sind von Halbwahrheiten, voll sind von Aufhetzen gegen irgendwen und Wegschauen von irgendwas. Mittlerweile haben wir alle gelernt, dass die Russen ganz böse sind und die Ukrainer Demokraten sind. Das lernen wir jeden Tag. Lass uns vorsichtig sein, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von diesem ganzen Einheitsbrei, den wir jeden Tag bekommen. Lass uns eigene Meinungen bilden und lass uns das Prinzip festhalten, was uns das Wort Gottes sagt. Dass da, wo wir sind, es anders ist und wo wir sitzen, andere Stimmung gemacht wird. Natürlich kann man sich auch einen ganzen Tag lang aufregen über Politik und über das, was die alles falsch machen und das, was die alles besser machen könnten. Wer die Kraft und Zeit hat, kann das auch. Aber es wird den geistlichen Kampf nicht wesentlich beeinflussen. Das ist immer wieder dasselbe. Und ich bin jetzt 61 Jahre und es war irgendwie noch nie anders. Seit 40 Jahren, wo ich das so bewusst wahrnehme, ist diese ganze Mühle immer das Gleiche. Dieses ganze Gewäsche und wer der Gute und wer der Böse ist. Wir müssen Linie halten. Linie halten von oben her. Unsere Ausrichtung ist vertikal. Unsere Wirkung ist horizontal. Das Ende all dessen, was wir tagtäglich in den Medien hören, ist und wird sein, der geistliche Tod. Wer sich dem nur aussetzt und wer das zu seiner Nahrung macht und nicht das Wort Gottes liest und schaut, die Esther, das ist ein Vorbild für mich. In dieser Zeit war sie mutig und in dieser Zeit hatte sie eine Mission für ihr Volk und sie hat sich leiten lassen durch den Mordechai, den Heiligen Geist. Wer einen anderen Weg geht und sich aus dieser Welt heraus ernährt, der wird am Ende unfähig sein, als Jünger Jesu zu leben. Er hat keine geistliche Kraft mehr, als Jünger Jesu zu leben. Wir müssen schauen, aus welcher Quelle wir essen und trinken. Der Hiob hat das schon gesagt. Als damalige, wahrscheinlich war es damals plausibel, er sagt, sollte nicht das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen die Speise. Ja Mensch, wir essen doch nicht alles. Deshalb sollten auch nicht alles uns anhören. Es verdirbt uns. Haman ging es um Kapital. Ihm ging es darum, aus allem Macht zu schlagen, Ehre zu bekommen, seine Macht zu festigen. Er war bereit, 1 Million Menschen, so viele Juden waren damals im Babylonischen Reich, 1 Million Menschen war er bereit, umbringen zu lassen, damit er besser dasteht. Und liebe Geschwister, ist es heute nicht anders? Der deutsche Chef von der Bank, der deutsche Chef von der Deutschen Bank hat gesagt, es ist doch viel billiger, diesen Krieg zu führen, als in 20 Jahren die ganzen Rohstoffe vom Russen zu kaufen. Ich habe es nicht glauben wollen, hat er gesagt. Das Prinzip ist das Gleiche, wenn wir es durchschauen. Es ist immer das Gleiche. Es geht um Macht, es geht um Geld. Aber wir sind die anderen, wir sind die Sterne in dieser Dunkelheit, die ganz andere Kraftquellen haben, die ganz andere Prinzipien haben und leuchten sollen und in dieser dunklen Zeit eine Botschaft haben. Letztendlich sind die Kriege dieser Welt immer Wirtschafts-, Geld- oder auch religiös motiviert, Ideologie motiviert. Esther und Mordechai sandten einen Brief an alle Juden. Sie ermutigten sie am Ende, zu kämpfen, für sich einzustehen, den Feind zu erkennen und für ihr geistiges Leben einzustehen. Das ist unser Prinzip. Das wollen wir tun. Wir müssen kämpfen. Wir haben einen Kampf zu führen mit den Waffen des Glaubens, mit den Waffen der Gnade, mit den Waffen, mit denen uns Gott ausstattet. Ich denke, wir brauchen das im Übertragenen ganz besonders, diese Stärkung und dieses Hinschauen auf Gottes Wort und auf die Prinzipien, die wir anwenden müssen, um unseren Kampf zu führen. Wir müssen erkennen, wer uns in dieser Zeit schaden will, wer unsere geistliche Quelle abschneiden will. Wir müssen erkennen, wer der Haman ist. Wir müssen lernen, mit dem Heiligen Geist neu zu leben und für Frieden und Wahrheit einzustehen. Und das ist oft nicht einfach. Willst du mithelfen, an diese Baustelle zu treten und mitzubauen, Gottes Reich? Gott ermutigt uns im Philipperbrief: Seid um nichts besorgt, sondern in all das durch Gebet und Flehen mit Danksagung und Anliegen vor Gott kund werden. Wir dürfen die Verantwortung für unser Leben an Gott abgeben. Wir dürfen sagen: Herr, ich bin in die Situation gekommen, ich dir gehorsam war, jetzt bitte übernimm du die Verantwortung für mich. Danke, dass du es tun wirst. Dann wird der Friede Gottes, das ist eine Verheißung aus dem Philipperbrief, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ist das nicht ein Versprechen für die Zeit? Du hast gesagt, das Kirchenjahr fängt neu an. Wir fangen nochmal neu an zu kurbeln und sagen, ja, wir gehen weiter. Genau damit gehen wir weiter, weil Gott uns versprochen hat, er wird unsere Gedanken bewahren, er wird uns helfen. Und wir dürfen alles, dürfen wir Gott als Anliegen sagen, und er wird uns durchtragen durch eine schwere Zeit, in der wir zweifellos leben, wo der Kampf nicht Fleisch und Blut ist, sondern für viele auch, aber für uns nicht, für uns ein Glaubenskampf, ein Kampf im Inneren. Weihnachten ist Gelegenheit, die Freude im Herrn gemeinsam zu leben und zu feiern. Und das Neue Testament ist voll von Motiven, dass wir feiern dürfen, dass unser Leben ein Triumphzug sein soll. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar zu machen. Das ist doch großartig. Und damit möchte ich auch enden und uns in diese Adventszeit entlassen, uns neu zu mobilisieren und zu sagen, jawohl, diese Welt braucht Frieden, diese Welt braucht Liebe, diese Welt braucht einen Einfluss von Jesus Christus, von dem Kind in der Krippe, von Gottes Denken und von Gottes Hoffnung, die er verbreitet hat. Jesus ist der Sieger und die Welt schreibt heute noch 2024 nach Christo und nach keinem anderen sonst geht der Takt der Zeit. Ja, mit dieser Ermutigung möchte ich euch in die neue Woche entlassen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt noch das Abendmahl feiern dürfen. Amen.